Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Wenn ich Melania Trump wäre und hätte so einen hässlichen Mann neben mir, den würde ich auf jeden Fall schon mal flott machen. Also auf jeden Fall.
Okay, wie? Wie würdest du Trump flott machen?
Runter, ne, erstmal.
Wieso, Glatze oder?
Ja, dieses Gelbe da und so, das finde ich schon.
Der Rat von Guido Maria Kretschmer ist schon 2 Jahre alt, aber Donald Trump hat dieses Gelb tatsächlich jetzt runtergenommen. Die Haare sind noch da, aber grau. Und das am Tag seiner, ja, offiziellen Wahlniederlage. Darüber sprechen wir in dieser Fazitausgabe. Ebenso wie über die Bordsteinflechte, eine Wortschöpfung von Marion Poschmann. Sie bekommt den Bremer Literaturpreis für ihren Lyrikband Nimbus. Können Schulklassen zu Corona-Zeiten ins Schultheater? Schwierige Frage, wie sich bei der Recherche rausgestellt hat. Und wie funktioniert Dekolonisierung? Ein Blick auf das Berliner Projekt Dekoloniale Erinnerungskultur in der Stadt. Bis gestern war Donald Trump, der noch Präsident der Vereinigten Staaten, bekannt für seine gelben Haare. Seit gestern sind die aber grau. Das Phänomen plötzlicher Ergrauung durch Kummer soll ja schon Menschen wie Marie Antoinette oder Karl Marx ereilt haben, ist aber nach Expertenmeinung ein Mythos. Was Donald Trump geritten hat, seine Haare umzufärben bzw. nicht mehr zu färben, just in diesem Augenblick der verlorenen Wahl, darüber kann man nur spekulieren, aber wir wagen uns mal an eine Deutung der Botschaft, die davon ausgeht, und zwar mit unserem Medienkritiker Matthias Dell im Studio. Hallo.
Schönen guten Abend.
Trump hatte in diesem Jahr schon mal graue Haare, im März zu Beginn der Corona-Krise. Das ist mir allerdings erst jetzt aufgefallen. Wir können in beiden Fällen davon ausgehen, dass es kein Zufall war bzw. ist, oder?
Genau, das würde ich auch sagen, weil da schon Arbeit dahinter steckt. Es gab ja auch diese Meldung jetzt, als die New York Times seine Steuererklärung da durchforstet hat. Da waren ja stellenweise 70.000, oder nicht stellenweise, da waren 70.000 Dollar angegeben, die er für Hairstyling ausgegeben haben will in seiner Zeit, als er bei The Apprentice diese Fernsehserie hatte, was ja eine wahnsinnige Summe ist. Mhm. Was interessant ist, dass damals, als das im Frühjahr auftauchte, auch schon darüber spekuliert wurde, was es sein könnte. Da gab es unter anderem in der amerikanischen Vogue einen Artikel, da hatte jemand dann auch mit der Biografin einer George Washington-Biografie gesprochen, und die erzählte eben, dass George Washington einmal irgendwie, um zu zeigen, wie hart er arbeitet für das Land, gesagt hat, ihm, er sei grau und blind darüber geworden, und dass man praktisch überlegt, ob Trump versucht, da anzuschließen. Das ist so ein bisschen schwierig, glaube ich, weil das, was mit George Washington an Bildern kursiert, ist ja in einer vormedialen Zeit gewesen. Das heißt, das Bild spielte keine Rolle. Heute würde man das eher als Unfitness oder eben Schwäche auslegen, wenn plötzlich jemand, der keine Brille getragen hat, eine trägt. Und bei Trump war es damals eben so, es war rätselhaft, was es sollte, weil das irgendwie auch kein Bezug war, der ihm gut getaugt hätte. Und jetzt aber ist das Phänomen da, jetzt, wo wir wissen, er hat die Wahl verloren, dann macht plötzlich dieses Haar Sinn, weil mit ihm eigentlich, und der Auftritt, den er dann hingelegt hat gestern, der war ja auch so merkwürdig ermattet, viel, viel weniger aggressiv als sonst, irgendwie auch schweratmig, das hat man zwischendurch gehört. Und so scheint es praktisch ein Bild zu sein dafür, dass die Macht quasi aus ihm gewichen ist und damit auch aus diesen Haaren.
Ja, und diese Rede, die ging ja so gut wie gar nicht auf die Auszählungsergebnisse ein. Das wäre ja eigentlich gestern mal ein Anlass gewesen, stattdessen Impfversprechen. Aber das ist ein anderes Thema. Zurück zu den Haaren. Menschen verändern ihre Haare häufig, wenn es einen Einschnitt in ihrem Leben gibt, als Eingriff, der ja wahrscheinlich den Erwartungen widerspricht oder so ähnlich. Ne?
Das wäre so ein bisschen die Guido-Kretschmer-Ebene, glaube ich. Irgendwie. Man könnte vielleicht da auch den Birgit Schrowanger-Effekt erwähnen. Die hat ja vor 3 Jahren diese Moderatorin plötzlich gesagt, ich nehme meine Perücke ab, ich zeige mich jetzt mit kurzen grauen Haaren, was ja für Frauen nochmal ganz anders ist. Da ist es quasi ein Akt von Empowerment, weil die da immer so gelesen werden, dass die jung und attraktiv sein müssen und im Fernsehen nicht alt sein dürfen. Bei Männern wiederum ist es andersrum. Da ist das graue Haar dann irgendwie nochmal Zeichen von Reife, Weisheit und solchen positiven Attributen, die sich da angesammelt haben im Laufe der Zeit. Und Obama wäre vielleicht auch so ein Fall, wo man sehen konnte, wenn man da die Bilder vergleicht, 2008 Amtseinführung, 2016 Ende. Das wäre so ein bisschen diese Washington-Nummer, könnte man sagen. Da sieht man schon, dass es auch anstrengend ist, wenn man so will. Aber bei Trump passt das eben irgendwie nicht so richtig, eben weil auch dieses Haar vorher so ein wichtiges Zeichen war für seinen ganzen Auftritt und er ja ein sehr stabiles Markenzeichen eigentlich hat. Er hat das ja nie verändert. Mhm. Es gibt diesen komischen Anzug, diese komischen Krawatten und eben auch dieser merkwürdige Teint von, weiß ich nicht, Gelb, Zitrus, Orange, der dann auch ein bisschen so kontrastiert mit diesem gebräunten oder rosigen Gesicht. Und das plötzlich zu verändern, ist für ihn eigentlich relativ untypisch.
Ja, und man könnte ja vielleicht sagen, dass Trump jetzt so wechselt von so einem Art stichigen Farbfilm auf Schwarz-Weiß. Mir fällt in Sachen Haare und Politik dann noch Gerhard Schröder ein, dessen Haare waren zwar nicht gelb, aber sie waren eben auch gefärbt und da sollte ja auch bitte keiner drüber schreiben. Ne?
Das ist so, Schröder könnte man da quasi als Kippfigur betrachten, weil es interessant ist auch, und das ist bei Trump natürlich auch nochmal wichtig, dass man diesen ganzen Machtverlust auch nochmal diskutieren muss vor dem Hintergrund, haben wir eine Demokratie oder haben wir eine Autokratie? In Demokratien ist der große Vorteil ja, dass man Macht verlieren kann, ohne quasi das Gesicht zu verlieren. Man kann in Demokratien auch mit verlorener Macht alt werden. Das ist zwar nicht schön, aber man kann dann wie Elder Statesman werden, das heißt ja auch schon so. Es gibt ja auch diese Bilder damals, wenn wir uns erinnern, 1982, als Kohl gewonnen hatte zum ersten Mal die Wahl, wie Schmidt und Brandt da im Parlament hingehen, ihm gratulieren. Die haben das Gesicht sieht aus wie null Bock, aber sie machen es halt, weil es diese Form gibt, das übergeben zu können. Das ist bei Autokratien anders. Da ist es so, dass plötzlich, weil die ja davon leben, dass die permanente Gegenwart dieser Superperson sich über Jahrzehnte mitunter dehnt, dass die praktisch in dem Moment, wo dann da die Macht weg ist, dann ist plötzlich, das schrumpft diese Superfigur, die sich vorher so entworfen hat, auch mit Fiktionen bewusst, die schrumpft dann auf normal was. Und da sieht dann plötzlich das Machtding überhaupt nicht gut aus, weil es auch praktisch keine Idee davon gibt, wie man danach aussehen kann, wenn man diese Macht nicht mehr hat.
Also, dass man quasi weniger gesehen wird, wäre das dann vielleicht bei Trump. Heißt es, man könnte Trumps graue Haare als Eingeständnis lesen, dass es vorbei ist, nach dem Motto, ich lasse meine Haare sprechen. Bei seiner Rede hat er die Niederlage ja allenfalls angedeutet bzw. in Erwägung gezogen.
Das würde ich so sagen. Ich meine, bei Trump ist so vieles nicht eingetroffen und hat nicht funktioniert. Die ganzen Gesetzmäßigkeiten von Checks and Balances haben nicht funktioniert. Und wenn wir jetzt diese Nachrichten hören, dass da diese Rallye wieder losgeht und da irgendwelche gewalttätigen Menschen vielleicht auch dabei sind, ist da alles möglich. Das wollen wir nicht orakeln, aber das, trotzdem würde ich sagen, es ist so ein Zeichen dafür und es ist so ein Moment, der halt plötzlich klar wird, alles, was vorher irgendwie auch schon bizarr und albern und clownhaft und übertrieben und prahlmäßig war, war halt irgendwie auch gedeckt durch den Status des Präsidenten. Und plötzlich ist der weg und dann ist es halt ein Clown. Und das ist so ein bisschen, könnte man sagen, der Erich Mielke-Moment, der ja der ehemalige Staatssicherheitschef aus der DDR sehr gefürchtet, der 4 Tage, nachdem die Mauer geöffnet wurde, in der Volkskammer diesen legendären Auftritt hatte.
Das ist doch eine formale Frage. Ich liebe doch alle. Alle Menschen. Na, ich liebe doch. Ich setze mich doch dafür ein.
Und das ist so ein Phänomen, das es eben nur bei Leuten gibt, die wirklich autokratisch drauf waren. Also die eben, die gefürchtet waren und mit einem Tag auf dem anderen sind sie plötzlich ein alter, verdatterter Mann. Das war bei Mielke so. Hosni Mubarak, jahrzehntelang in Ägypten geherrscht, ist praktisch ins Krankenhaus abgesetzt worden. Wenn man so will, bei Sepp Blatter kann man das auch so ein bisschen beobachten. Und bei Trump wäre dann die Entsprechung, dass praktisch das ganze Grelle, was seine Gegenwart bedeutet hat, jetzt aus ihm gewichen ist. Und wir haben eben dieses graue Haar.
Matthias Dell über Donald Trump und dessen neue Haarfarbe Grau. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Dankeschön.
Bitte sehr.
Darf ein Bismarck noch als Denkmal in Hamburg stehen? Darf eine Straße noch Mohrenstraße heißen? Und müsste man das Robert-Koch-Institut nicht dringend umbenennen, weil Robert Koch seinerzeit Experimente an einheimischen Kranken im kolonialen Afrika vornahm? Solche Debatten sind uns nicht mehr fremd. Debatten, aus denen hervorgeht, dass der Blick in die Geschichte aus einer anderen, einer postkolonialen Perspektive geworfen wird. Es hat auch das Kulturprojekt Die koloniale Erinnerungskultur in der Stadt im Sinn, ein Berliner Projekt, das sich mit der Kolonialgeschichte und deren Spuren bis in die Gegenwart beschäftigt. Morgen startet es und ich habe vor der Sendung mit Nadja Ofuete-Alazar gesprochen. Sie ist eine der Projekt- und Festivalleiterinnen. Hallo und guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ist Berlin eine koloniale Stadt und wenn ja, wo sieht man das?
Sicherlich, Berlin ist wie fast alle europäischen Hauptstädte und daneben auch noch viele andere Städte kolonial. Und das lässt sich lesen, natürlich jetzt ganz offensichtlich, auf der Oberfläche durch Straßennamen, durch Bezeichnung von Plätzen, durch bestimmte Denkmäler. Aber das Ganze geht ja noch sehr viel tiefer.
Nämlich?
Es geht um die Geschichte von Orten, von Institutionen. Es geht um die Inhalte in Medien, in Schulbüchern, überhaupt in jeder Art von Wissensarchiv, was letztendlich auch wurzelt im Kolonialen, wie wir Sprache benutzen, was für Konzepte wir haben, wie unser globales Wirtschaftssystem aufgestellt ist und so weiter. Also Berlin ist da in, sagen wir mal, guter Gesellschaft oder eben nicht so guter Gesellschaft, auch mit Paris und London als imperiale Hauptstadt. Und diesen Fragen wollen wir eben und diesen Präsenzen nach wie vor wollen wir halt auf die Schliche kommen, auf den Grund gehen.
Wo Sie jetzt schon das große Ganze genannt haben, ne, was ja im Prinzip so eine Neuschreibung auch eines bestimmten Abschnittes der Geschichte ist, in Deutschland, Europa, finde ich dennoch interessant, dass man quasi erstmal so am Stadtraum beginnt. Ne? Also man könnte ja auch sofort sich auf die historischen Quellen stürzen. Aber was hat denn die Stadt und der Stadtraum, dass es für Sie jetzt attraktiv macht, damit erstmal auch zu interagieren?
Wir wollen natürlich diese Themen, dieses große Thema aus dem Elfenbeinturm der Akademie, wo es so schon eine Präsenz hat, herausholen und das unmittelbar für die Bürgerinnen und Bürger auch erlebbar, verständlich, besprechbar machen. Und das ist natürlich das, wo dann auch eine Nachhaltigkeit überhaupt erstmal ermöglicht wird.
Und Sie, wenn Sie von wir sprechen, das sind drei Initiativen, die man auch aus dem postkolonialen Diskurs kennt, also die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, dann EOTO.
Genau, Each One Teach One. Genau.
Und Berlin Postkolonial. Was kann man, was wollen Sie in diesen 4 Jahren Projektzeit erreichen? Geht es Ihnen um ein Umdenken in der Gesellschaft?
Natürlich, es geht sicherlich um das Umdenken innerhalb der Gesellschaft. Hinzu kommt aber auch, dass wir eben das Projekt in Partnerschaft mit der Stiftung Stadtmuseum Berlin durchführen. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Hier haben wir also die Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und wirklich Institutionen. Und zum anderen, neben dem gesellschaftlichen Umdenken geht es uns natürlich auch darum, Communities, die von Kolonialismus und seinen Folgeerscheinungen betroffen sind, auch zu stärken, zu empowern und zu ermutigen.
Für die Communities ist es ja eine gute Zeit momentan, ne?
Naja, ich glaube, wer war das? Es war nicht Adorno, der sagte, es gibt kein gutes Leben im Schlechten. Es ist natürlich bedauerlich, dass, ich glaube, Sie spielen auf George Floyd an momentan, dass auf diese Art und Weise dann eine Aufmerksamkeit für bestimmte Themen erzwungen wird über diese Form von Gewalt. Aber was richtig ist, ist, wir sind im Moment in einem Zeitraum, zu einem Zeitpunkt, wo bestimmte Themen jetzt eher im Mainstream Gehör finden. Und dazu gehört eben eine Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit und eben auch mit ihren Nachwirkungen. Das ist richtig.
Wo Sie gerade das Stadtmuseum erwähnt haben in Berlin, ich könnte mir vorstellen, dass man dort in den Archiven eine Menge ja allein schon Gegenstände findet, die irgendwie koloniale Geschichte erzählen. Haben Sie da schon geguckt? Also woran denken Sie da, wenn Sie an eine Zusammenarbeit mit dem Museum denken?
Das Stadtmuseum ist jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit keine Institution, die großartig wirklich Objekte aus kolonialen Kontexten in ihren Kellern hat. Also wir haben hier weder menschliche Schädel, wie das natürlich bei anderen Institutionen der Fall ist, oder wirklich auch koloniales Raubgut im Sinne von Artefakten, sondern es geht tatsächlich eher darum, und da ist auch ein großes Verständnis schon da im Direktorium des Stadtmuseums, dass natürlich ganz vieles kolonial toxisch aufgeladen ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel von Werbemitteln, Werbeträgern, Plakaten und so weiter sprechen, dann wird es da auch jede Menge Arbeit geben und jede Menge Materialien und Objekte, die tatsächlich mit dieser Linse betrachtet werden.
Morgen geht's los mit einer Konferenz an einem historischen Datum, das die meisten von uns jetzt nicht so unbedingt auf dem Schirm haben, und zwar die Berliner Afrika-Konferenz, auch Kongo-Konferenz genannt, die am 15.11.1884 losging. Für Sie ein ganz wichtiges Datum anscheinend.
Ja, ganz genau. Unser Projektbüro ist in der Wilhelmstraße, also in unmittelbarer Nachbarschaft auch des Reichspalais, wo die Konferenz damals stattfand.
Mit Bismarck, ne?
Ganz genau, ja. Bismarck. Es war eine deutsch-französische Initiative. Also diese Konferenz fand tatsächlich auf Einladung von Otto von Bismarck statt. Gleichzeitig muss ich sagen, es ist nicht korrekt, historisch zu sagen, dort wurde die Aufteilung des afrikanischen Kontinents beschlossen. Die war schon in den Jahren und Jahrhunderten davor unterwegs. Letztendlich war diese Konferenz ein Zusammenkommen von europäischen und auch amerikanischen Vertretern, um das Vorhergegangene zu legitimieren und zu formalisieren. Wie Sie wissen, 1884 kamen 19 weiße Männer zusammen zu dieser Konferenz. Wir setzen dem 19 Frauen afrikanischer Herkunft entgegen. Und da geht es natürlich um Fragen wie hat Kolonialismus die jeweilige Biografie der Teilnehmerinnen oder ihr Berufsfeld, ihre Gesellschaft oder ihre Community beeinflusst und was stellen sie sich jeweils unter Dekolonisierung überhaupt vor? Denn obwohl dieses Wort ja mehr und mehr auch im öffentlichen Diskurs geführt wird, ist es nicht ganz klar und das schließt uns ein, wie das eigentlich gehen soll und was das eigentlich wirklich bedeutet. Mhm. Und deswegen nähern wir uns auch diesem Begriff mit einer bestimmten Vorsicht und Bescheidenheit. Nicht, dass das so eine Modeerscheinung wird oder ein sexy Begriff, der irgendwann inhaltsleer wird, sondern es geht tatsächlich darum, sich wirklich mal Gedanken zu machen, okay, Dekolonisierung, wie soll denn eigentlich eine 500-jährige Gewaltgeschichte jetzt einfach hoppla hopp, ja irgendwie abgeschafft werden. Das geht halt nicht.
Nadja Ofuerte-Alazar von der Initiative IOTO und wir sprachen über das Kulturprojekt Dekoloniale Erinnerungskultur in der Stadt. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne. Und die Adresse ist www.dekoloniale.de.
Teil-Lockdown auch für die Kultur. Wir haben hier bei Fazit mehrfach darüber berichtet, gesprochen. Vor allem die Theaterleute sind ja frustriert, dass ihr Betrieb bis mindestens Ende November nicht läuft. Die Schulen, die bleiben geöffnet und wir haben uns gefragt, wie es sich eigentlich verhält, wenn die Schulklassen ins Theater wollen. Ist es dann eine Bildungsveranstaltung, die erlaubt ist oder ja, verbotenes Vergnügen? In manchen Theatern wurde darüber heiß diskutiert, andere fügten sich in ihr Schicksal. Unser Theaterkritiker Stefan Keim hat in Nordrhein-Westfalen mal bei den zuständigen Ministerien nachgefragt. Da gibt es ja zwei, nämlich das für Kultur und Wissenschaft für die Theater, aber auch eins für Schule und Bildung. Stefan Keim, wie ist denn nun die Regelung? Dürfen die Theater für die Schulklassen spielen?
Grundsätzlich ja. Und das ist eine Antwort, die mich auch überrascht hat. Ich habe zuerst das Kulturministerium gefragt. Die haben das dann ans Schulministerium weitergereicht, weil das anscheinend zwischen den beiden auch nicht so ganz eindeutig war. Und die Antwort ist jetzt eindeutig. Aktivitäten, ich zitiere jetzt aus dem Ministerium für Schule und Bildung, Aktivitäten außerschulischer Partner mit Schulen sind weiterhin zulässig und die Angebote dürfen, soweit erforderlich und sinnvoll, und das ist ja beim Besuch einer Theateraufführung auf jeden Fall der Fall, auch außerhalb des Schulgebäudes, zum Beispiel in Räumlichkeiten der außerschulischen Partner stattfinden. Und da geht es ja nicht um Theater, das öffnet ja zum Beispiel auch grundsätzlich erst einmal auch die Museen, Konzerthäuser, vielleicht sogar die Kinos, zumindest für Schulaktivitäten, die dann wirklich Bildung sind.
Und das gilt jetzt aber für Nordrhein-Westfalen. Kann sein, dass das hier in Berlin oder in Rheinland-Pfalz schon wieder andere Regelungen sind, oder?
Ich habe davon gehört, dass es in Thüringen sogar schon öfters der Fall war, dass also in Museen und Theatern schulische Veranstaltungen stattfinden. Aber da müsste man natürlich wirklich in jedem Bundesland extra gucken, weil diese genauen Durchführungen der Corona-Verordnungen dann doch immer von Ort zu Ort divergieren. Und sogar, wie ich jetzt hier auch nachgefragt habe, es auch da in Nordrhein-Westfalen sogar von Stadt zu Stadt unterschiedliche Regelungen gibt, je nachdem, was das jeweilige Gesundheitsamt sagt.
Die Frage ist natürlich auch, wollen die Schulen in der aktuellen Situation überhaupt ins Theater gehen?
Das ist die große Frage. Ich habe eine Schulleiterin getroffen, und zwar Birgit Planken, die die Maria Montessori Gesamtschule in Düsseldorf leitet. Und die ist nicht nur persönlich ein großer Theaterfan, sondern sie sagt auch, ups, Moment, jetzt sagt sie es.
Theater ins Spiel wäre ein wahnsinnig wichtiger Ort, wo Kinder wieder auch in die Fantasiewelt abdriften können, vielleicht auch Antworten finden auf Fragen, die sie vielleicht gar nicht offen formulieren können. Und das Theater ist für mich eigentlich in dieser Zeit wichtiger denn je. Und ich bedauere das sehr, dass also das Theater in dieser Zeit auch geschlossen hat.
Also sie hat sich extrem dafür ausgesprochen, auch gerade aus schulischer Sicht. Sie hat mir auch noch beschrieben, wie die Stimmung in der Schule ist, dass alle doch eine ziemliche Angst haben und dass die Anweisung konzentriert euch auf den Lehrstoff einfach nicht das ersetzt, dass man auch irgendwie mal wieder die Fantasie und den Kopf durchpusten kann. Und das ist eben dann bei so einem Weg auch einmal ins Theater eine ideale Möglichkeit.
Okay, also wir halten schon mal fest, Schultheaterbesuch in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich möglich. An den Kinder- und Jugendtheatern werden ja jetzt auch gerade die großen Familienproduktionen für Weihnachten gestemmt. Wie reagieren die denn jetzt?
Ja, das ist eben auch die große Sache, dass einige Theater haben das sogar schon von vornherein abgesagt, weil die gesagt haben, das sind so aufwendige Stücke und da geben wir immer so viel Energie und auch Geld hinein, dass wir es in diesem Jahr mal nicht tun. In anderen Theatern, wie zum Beispiel in Düsseldorf im Jungen Schauspielhaus, da sollte es jetzt rauskommen. Die Theater möchten das natürlich unbedingt spielen, weil gerade diese Stücke, die jetzt zum Beispiel A Christmas Carol von Charles Dickens in Düsseldorf ja nun wirklich auch mal die Möglichkeit ergeben, in eine andere Welt einzutauchen, gerade diese Stücke könnten jetzt ja eine große Rolle spielen. Und es geht aber gar nicht nur ums Theaterspielen. Stefan Fischerfels, der Leiter des Jungen Schauspiels in Düsseldorf, hat mir gesagt, die Kooperationen, die jetzt gerade Theater mit Schulen in dieser Pandemiezeit anbieten können, gehen noch weit über das reine Theaterspielen hinaus.
Und da ist so aus meiner Sicht,
Moment, jetzt kommt jetzt mal bin das ich Theater durcheinander ins. Mit meinen Tönchen, jetzt kommt der Richtige.
Wir haben Räume, wir haben Platz. Wir sitzen hier im Düsseldorfer Schauspielhaus, sehen das Foyer, das in der jetzigen Zeit, aber auch in normalen Zeiten 10, 12, 15 Stunden am Tag leer steht. Ich glaube, wir müssen über Räumlichkeiten im Theater kreativ nachdenken. Und wenn ich jetzt sehe, dass Schule, wo 27 Kinder in einem kleinen Klassenraum sind und lüften müssen und frieren und was auch immer machen, vielleicht gibt es auch über Räumlichkeiten, über Angebote, kreative Angebote zu lernen. Die Expertise von Theatern ist da und die Lust, diese Räume zu teilen mit Schule, ist auch da.
Und da muss ich sagen, das geht auch nicht nur um Kinder- und Jugendtheater. Auch Florian Fiedler, der Intendant des Theaters Oberhausen, hat dieses Angebot, wir haben Räume, in denen man zurzeit auch mit Abstandsregeln und ganz unproblematisch, weil wir große Räume haben, auch gemacht, auch für ein erwachsenes Publikum. Einfach um noch Möglichkeiten des Austausches zu schaffen, die trotzdem noch funktionieren können.
Es gibt ja auch mobile Produktionen schon seit langem im Theater. Klassenzimmerstücke, Aufklärungstheater über sexuelle Belästigung zum Beispiel. Die finden in den Schulen ja auch weiterhin statt. Wie ist es denn jetzt? Möchten die Theater lieber aus ihren eigenen Theaterräumen raus zu den Schülern gehen? Oder sagen die, die sollen zu uns kommen? Die sollen mal raus aus ihrem Schulalltag?
Ganz unterschiedlich. Es gibt viele freie Kinder- und Jugendtheater, die genau auf sowas spezialisiert sind und die das jetzt natürlich ausbauen, sowohl Workshops als auch Veranstaltungen, als auch Stücke spielen in Schulaulen und ja eben auch in den Klassen, natürlich immer mit Abstand, sofern das möglich ist. Allerdings eben dieses wirkliche Abtauchen, dieses wirklich auch eine Theatermaschinerie sehen mit Licht und Musik und Bühnenbild und all dem, das ist natürlich nur in den wirklichen Theaterräumen möglich und die Theater, die das können, möchten das eben natürlich jetzt auch gerne für die Schülerinnen und Schüler ermöglichen.
Okay, kurzer Ausblick noch. Was passiert denn nun? Machen die Kinder- und Jugendtheater alle wieder auf?
Das ist die große Frage. Es braucht gar nicht mal so viel Vorlauf, weil ja eben die Schulen auch zu einem sehr, sehr großen Teil, das habe ich auch aus Dortmund gehört, es ist schon so viel gebucht worden. Die Schule wollen unbedingt auch ins Theater, weil die meisten, ich muss immer sagen, die meisten Schulen, weil sie eben wissen, dass das für ihre Kinder gerade jetzt ein besonderes Erlebnis ist. Aber es gibt natürlich noch so ein bisschen was Kleingedrucktes. Zum Beispiel auch maßgeblich ist, ich bin noch mal beim Schulministerium, ob es sich um ein Kooperationsangebot in der Gesamtverantwortung der Schule handelt. Also die Schule muss wirklich die Gesamtverantwortung übernehmen und nicht nur einfach Karten kaufen und das Theater ist der Veranstalter. Das funktioniert nicht. Also es kommt noch sehr auf das Kleingedruckte an, aber es gibt zumindest Chancen.
Es ist kompliziert. Soweit Stefan Keim über Schultheaterbesuche zu Corona-Zeiten. Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die deutsche UNESCO-Kommission hat vor den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung gewarnt. Schon nach wenigen Monaten der Pandemie habe es weltweit erhebliche Rückschritte gegeben, erklärte die Kommission. Insbesondere im Bildungsbereich sei zu befürchten, dass sich bestehende Ungleichheiten weiter verschärften. Die Bildung ist eines von 17 Zielen der weltweiten Agenda 2030. Außerdem gehören dazu neben anderen die Abschaffung von Hunger und Armut sowie Geschlechtergerechtigkeit und Maßnahmen für Klimaschutz und Frieden. Der bayerische Ministerpräsident Söder fordert vom Bund eine merkliche Aufstockung der geplanten Corona-Hilfen für Künstler. Die aktuell vorgeschlagenen 5.000 Euro seien eindeutig zu wenig. Das entspreche auch nicht der Realität, sagte der CSU-Vorsitzende heute in einer Rede bei der Internet-Landesversammlung der Bayerischen Jungen Union.
Ich bin noch nicht sicher, ob das so klappt im Moment nach den Vorlagen, die aus Berlin da sind. Ich denke, da muss auch noch mal drüber geschaut und nachgearbeitet werden. Wir werden es am Montag besprechen, ob rechtzeitig und unbürokratisch die Hilfen stattfinden können. Wir haben in Bayern ein großes Kunst- und Kulturprogramm gemacht. Wir denken, wenn der Bund seine Verpflichtung ernst nimmt, dann müsste er da an der Stelle noch mal deutlich nachlegen. Wir werden uns jedenfalls dafür einsetzen. Das Gleiche gilt übrigens für Schausteller, weil ich finde, dass die Schausteller gerade im Dezember besonders betroffen sind, wenn die ganzen Weihnachtsmärkte ausfallen.
In einer gemeinsamen Erklärung haben auch Kinobetreiber und die Gewerkschaft Verdi von der Bundesregierung mehr Unterstützung in der Corona-Krise gefordert. Bei den Hilfsprogrammen müssten alle Kinos berücksichtigt werden, unabhängig von Größe und Mitarbeiterzahl. In den vergangenen Monaten habe sich gezeigt, dass insbesondere Kinoketten und Betreiber mehrerer Kinos im Gegensatz zu anderen von Betriebsschließung betroffenen Branchen so gut wie gar nicht von staatlichen Förderungen, Erstattung von Umsatzausfällen und dem Schutz vor Mietstreitigkeiten profitiert hätten. Außerdem bedürfe es langfristig eines Rettungsschirms, um Umsatzeinbrüche und Fixkosten zu decken. Nur dann könne das Kulturgut Kino mit einer flächendeckenden Kinolandschaft erhalten bleiben. Der Maler, Bildhauer und Multimedia-Künstler Aldo Tambellini ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Tambellini gilt als Pionier der elektronischen Kunst und erregte in der New Yorker Lower East Side Kunstszene der frühen 60er Jahre Aufsehen mit interdisziplinären Multimedia-Performances. Zudem gründete er Kinos, in denen ausschließlich Avantgarde und experimentelle Filme gezeigt wurden. Dadurch bereitete er den Weg für Künstler wie Kenneth Anger, Charlotte Moorman und Namjoon Paik. Durch Tambellinis Tod habe man einen Titanen verloren, sagte der Kurator Stuart Comer vom MoMA in New York.
Der Bremer Literaturpreis ist einer der renommiertesten in Deutschland, mit 25.000 Euro dotiert. Und es kommt nicht selten vor, dass Preisträger kurz darauf auch mit dem Büchnerpreis ausgezeichnet werden. So war es zum Beispiel bei Brigitte Kronauer, Marcel Bayer oder Theresia Mora. In diesem Jahr geht der Bremer Literaturpreis an Marion Poschmann. Sie ist schon vielfach ausgezeichnet worden für den Roman Die Sonnenposition zum Beispiel oder ihre Kieferninseln. Jetzt wird ihr Gedichtband Nimbus geehrt und schön, dass ich vor der Sendung die Gelegenheit hatte, mit der Preisträgerin zu telefonieren. Guten Abend und herzlichen Glückwunsch, Frau Poschmann.
Guten Abend, ganz herzlichen Dank.
Sie haben mit Nimbus auch so ein bisschen den Zahn der Zeit getroffen. Übers Nature Writing haben wir ja viel gehört in den letzten Jahren, da haben Sie auch schon mal einen Preis bekommen. Was treibt Sie denn an, sich mit der Natur lyrisch zu befassen? Dass sie bedroht ist?
Ich befasse mich eigentlich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Natur. Und ich denke, dass dieses Thema, diese Motive sich sehr gut eignen, ganz grundsätzliche Fragen zu stellen und auch grundsätzliche literarische und menschliche Probleme zu bearbeiten. Weil im Thema Natur stellt sich ja immer die Frage, was ist überhaupt Natur? Wie definiert man das und wer definiert das? Es gibt ja ganz unterschiedliche Auffassungen. Also man kann von der biologischen Natur sprechen, von der menschlichen Natur. Und je nachdem, wo man den Fokus drauf richtet, ergibt sich dann auch ein sehr verschiedenes Naturverhältnis. Und dem gehe ich in meiner Lyrik schon seit einigen Jahren nach.
Also Sie halten die Schublade groß, sage ich mal. Sie lassen alles zu.
Ja, ich versuche natürlich offen zu bleiben. Jetzt habe ich tatsächlich in diesem Band das Augenmerk auch auf das Thema Klimawandel gelegt. Der Titel Nimbus, die dunkle Wolke, deutet ja schon an, dass es um das Wetter geht, die Atmosphäre geht. Es hat auch etwas Bedrohliches, diese dunkle Wolke, die da heranzieht. Und auf der anderen Seite ist Nimbus auch, ja, hat auch etwas eigentlich Vielversprechendes. Denn es hat ja noch diese zweite Bedeutung vom Heiligenschein, vom praktisch göttlichen Strahlenkranz. Und diese ja geradezu transzendente Macht ist ja auch etwas, was in unserem Verhältnis zur Natur eine Rolle spielen kann.
Es heißt in einem der Gedichte ja auch die Rettung des Weltklimas aus dem Geiste der deutschen Ode. Ich denke mal, dass da gelegentlich auch ein bisschen Ironie mit dem Spiel ist oder Witz und Humor, ne?
Ja, natürlich. Also gerade bei dieser Zeile, die ist natürlich sehr, sehr vollmundig. Rettung des Weltklimas aus dem Geiste der deutschen Ode. Und dann geht das weiter mit praktisch einer Gegenfrage. Haben wir uns da nicht etwas viel vorgenommen? Ja. Und ja, das zeigt vielleicht ein bisschen, wie dieser Band funktioniert. Also einerseits wird so eine große Behauptung aufgestellt und dann wird darüber auch wieder reflektiert. Was sind eigentlich die Bedingungen? Wo stehe ich da? Vor allem mit der Sprache.
Ja, und wo stehe ich da, kann man auch ganz wörtlich nehmen. Dann gibt es eben auch so dieses ganz nahe Herangehen an die Dinge. Ne? Dieses fast eine Bordsteinflechte, ein Blatt unters Mikroskop legen und sich das genau anschauen. Ich habe vorhin mal kurz gegoogelt, ob es diese Bordsteinflechte überhaupt gibt, die Sie da in einem Gedicht beschreiben. Die Bordsteinflechte.
Ja, ja, die heißt Steinflechte oder Mauerflechte.
Ah, okay.
Und die findet man tatsächlich auch sehr häufig auf Bordstein. Also ja. Ich weiß gar nicht, ob es die Bezeichnung Bordsteinflechte, so wörtlich gibt es, glaube ich, nicht, aber man kann diese Flechte gut wiedererkennen.
Ja, und die Bordsteinflechte imaginiert natürlich auch ein anderes Bild als die Steinflechte, ne? Also so etwas von Vorstadt Biedermeier geht da in meinem Kopf los.
Ja, ja, genau. Also es ist ein zivilisatorischer Raum eigentlich. Ja. Und die Steinflechte, ja, die ist irgendwo draußen in dem, ja, was man gemeinhin unter Natur versteht.
Und wie entsteht das? Machen Sie sich beim Spazierengehen Notizen oder können Sie das vom Schreibtisch aus generieren, solche Gedichte?
Ich mache mir beim Spazierengehen nicht oft Notizen. Tatsächlich entstehen die Gedichte am Schreibtisch. Aber es gibt literarische Anlässe. Es gibt manchmal ein Wort, das mir besonders auffällt. Jetzt bei diesem Band war tatsächlich auch eine Quelle des Schreibens eine Reise, die ich machen durfte. Ich bin mit einer literarischen Gruppe nach Sibirien gefahren, mit der transsibirischen Eisenbahn auch einige Stationen. Und es gibt ja ein Kapitel, das heißt Transsib. Es gibt einen Sonettenkranz, in dem wird auch eine Reise nach Sibirien verhandelt. Also da bin ich tatsächlich von einer konkreten Aktion ausgegangen und das hat dann immer weitere Kreise gezogen. Dann habe ich mich im Nachhinein im Grunde mit dieser ganzen Thematik erstmal richtig beschäftigt und bin da dann tief eingestiegen.
Mhm. Können Sie denn eigentlich gleichzeitig an verschiedenen Formen arbeiten? Also an einem Roman, an einem Essay und an Lyrik? Oder muss man da andere Dinge im Hirn verschalten?
Also meistens arbeite ich sehr getrennt, immer in Abständen von Jahren. Ich habe ja bis jetzt immer mehr oder weniger abwechselnd ein Lyrikband, ein Prosaband publiziert und so arbeite ich auch. Also ich versuche, meine Energie in eine Sache so stark wie möglich hineinzustecken. Und wenn man dann wieder mit einer neuen Form beginnt, dann ist es dann wieder wie ein, ja, wie ein Neuanfang.
Mhm. Dann freuen wir uns auf das neue Buch, Frau Poschmann. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Über 2 Millionen Briten haben sich letztes Jahr die Serie Vienna Blood angeschaut. Ein echter Quotenerfolg, der noch übertrumpft wurde von den Zuschauerzahlen in Österreich. Der Dreiteiler spielt natürlich in Wien. Das Wort Blood im Titel verweist auf eine Krimiserie, genau, basierend auf den Max-Liebermann-Krimis des britischen Psychologen und Romanautors Frank Tellis, die in Wien um die Jahrhundertwende spielen. Ganz passend steht dem ermittelnden Inspektor ein überzeugter Freudianer zur Seite. Ist das nun ein klassischer Krimi oder ein Sittengemälde, hat sich unser Filmkritiker Jörg Taschmann gefragt.
In Wien erkennt man den Wert eines Menschen an seinem Titel. Die Wiener sind besessen davon. In London war ich Max, einfach Max. In Wien bin ich Dr. Maximilian Liebermann. Arzt, Neurologe und Ausländer. Das lassen Sie einen niemals vergessen. Wien ist die Hauptstadt eines jahrhundertealten Kaiserreichs. Hier gibt es für alles und jedes eine Vorschrift. Der Ruf einer Familie kann durch eine einzige falsche Frisur ruiniert werden.
Max Liebermann, ein Brite und Jude, den es mit seiner Familie nach Wien verschlagen hat, arbeitet als Assistenzarzt und ist begeisterter Anhänger der Freudschen Lehren. Er möchte unbedingt praktische Erfahrungen sammeln und sich in Kriminelle und ihre Motive hineindenken. Weil er gute Beziehungen hat, wird er Oskar Reinhardt zugeteilt, einem ruppigen Inspektor, der sich nach einer privaten Tragödie nur noch in seine Arbeit stürzt. Das ungleiche Paar soll einen mysteriösen Mord an einer jungen Frau klären, die als Medium und Hochstaplerin die Wiener Schickeria ausgenommen hat. Regie führte Robert Dornhelm, der hier einen Roman der britischen Krimiserie Die Liebermann-Papiere von Frank Tallis adaptiert.
Die Wiener haben das ohne viel Kritik akzeptiert, obwohl immer natürlich der Blick eines Ausländers in die eigene Kultur und die eigene Stadt, ist man immer kritisch und glaubt, ich verstehe nichts davon, die verstehen uns nicht. Er hat wohl natürlich das richtige Wissen der Zeit und der Wiener Details hat er nicht, aber das macht es dadurch internationaler. So ist die Mischung eines Ex-Österreichers und eines Engländers aus der Sicht von außen über das Innere von Österreich und Wien, glaube ich, ganz gut gelungen.
Als Ex-Österreicher bezeichnet sich der Regisseur Robert Dornhelm. Er stammt aus Siebenbürgen, kam mit 14 Jahren nach Österreich und lebt seit über 40 Jahren hauptsächlich in den USA. Dornhelm gilt als Experte für ausladende Fernsehmehrteiler. So verfilmte er unter anderem 2007 Krieg und Frieden und drehte kürzlich die Miniserie Maria Theresia. Für den Krimi-Plot in der ersten Folge von Vienna Blood interessiert er sich weit weniger als für das widersprüchliche Sittenbild Wiens, zwischen Klimt und Freud einerseits, Scharlatan-Nationalisten und Antisemiten andererseits. Genau das macht auch die Schwächen und Stärken von Die letzte Seance aus. Die Auflösung des Kriminalfalls ist inhaltlich eher bieder, wird dafür exzellent in Szene gesetzt mit einem Showdown auf dem Riesenrad im Prater. Und so genießt man Wien als Handlungsträger auch die schönen Anspielungen an den wohl berühmtesten Wien-Filmklassiker, Der dritte Mann.
Ich habe seit, glaube ich, 30 Jahren so ein Faible für den dritten Mann. Ich wollte einmal sogar eine Fortsetzung davon machen, hatte mit Graham Greene sogar korrespondiert, der mir das als bewilligt, hat gesagt, mit Film will er nichts mehr zu tun haben. Aber wenn ich mir das antun will, so um Gottes Namen, gibt er mir die Bewilligung. Der dritte Mann ist für mich so ein österreichischer Klassiker, mit dem ich gerne irgendwie kokettiere und an dem ich mich gerne erinnere und Zitate in meinem Film, gerade in diesem Film, eindeutig habe ich mich einige Mal verneigt vor dem dritten Mann, aber in einer spielerischen Weise.
Auch wenn Vienna Blood offiziell als Dreiteiler gilt, so sind alle einzelnen Episoden in sich abgeschlossen. So führte dann auch in den Teilen 2 und 3 Umut Da Regie. In der zweiten Episode, Königin der Nacht, geht es um einen Ritualmörder, der unter einem Gewalttrauma leidet.
Und das Motiv? Der Mann ist eindeutig geisteskrank. Geisteskrank ist zu allgemein, Inspektor. Selbst der verwirrteste Verstand hat seine eigene Logik.
Sonst noch was, bevor wir Anklage erheben, Doktor?
Der Täter hat zwei widerstreitende Persönlichkeiten gezeigt. Extreme Grausamkeit, ja, aber ebenso etwas wie Liebe.
Auch hier ist es Max Liebermann, der den Fall löst und nicht der hemdsärmelige Kommissar. Die dramaturgischen Schwachpunkte ziehen sich so durch alle drei Episoden und die beiden Hauptfiguren entwickeln sich nur minimal. Dennoch ist Vienna Blood als britisch-österreichisch-deutsche Koproduktion durchaus unterhaltsam, aufwendig inszeniert und liebevoll ausgestattet. So profitiert der Betrachter vor allem vom Wien-Flair der K&K-Zeit und den zahlreichen Nebenhandlungen. Der derzeit in Wien gedrehten Fortsetzung wünscht man jedoch, dass die Protagonisten ein wenig komplexer und leidenschaftlicher gezeichnet werden. Und es dürfte ruhig auch ein wenig mehr Wiener Schmäh geben.
Jörg Taschmann über Vienna Blood. Ab morgen Sonntag um 22.15 Uhr ist der Dreiteiler im ZDF zu sehen. Und jetzt die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki, wie immer samstags, mit einem Blick zurück auf die Woche.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Zuerst die Kultur, dann das Fressen, rief uns die Neue Zürcher Zeitung zu. Ein schönes Motto für einen Blick in die Feuilletons, wo wir ja sogar beides gleichzeitig machen könnten, lesen und speisen. Bestimmt haben Menschen, die regelmäßig gemeinsam essen, die besseren Beziehungen untereinander, empfahl dazu passend der New Yorker Autor Bill Buford. Die Familienmahlzeiten wurden zum zentralen Ereignis in unserem Alltagsleben. Jeder erzählte von seinem Tag, von seinen Erlebnissen. Wir haben viel gelacht, es waren wunderbar intime Stunden, erinnerte er sich im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wie schön es gemeinsam mit Papa und Mama und den Kindern am Tisch sein kann. Das gemeinsame Essen war das Epizentrum des Familienlebens. In anderen Familien gibt es zwei Papas oder zwei Mamas und ihre Kinder, wie Nina und Lara, die gemeinsam ein kleines Mädchen großziehen, wie wir im Berliner Tagesspiegel vom Sonntag erfahren. Nun wünscht sich Lara ein leibliches Kind ohne Mann, schreibt Daniel Schüler und stellt die grundsätzliche Frage in Zeiten auch gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Was ist Familie? Sie ist bunt, laut, leise, mal verrückt oder gar chaotisch und ja, manchmal anstrengend. Familie ist wie Knete. Wir können sie beliebig formen. Wir können verschiedene Farben miteinander vermischen und am Ende ein wunderbares Durcheinander erhalten. Und das eben auch in Regenbogenfarben. Innerhalb der heimischen vier Wände ist es um die Gleichberechtigung offenbar noch schlechter bestellt als auf dem Arbeitsmarkt, klärte uns die Frankfurter Allgemeine über die Situation in Familien mit Papa und Mama auf. Beruflich haben sich Frauen nämlich tapfer nach vorne gekämpft, verlieren aber gerade pandemiebedingt wieder dramatisch an Boden, fasste Melanie Mühl die Ergebnisse einer Studie zusammen, wie sich in Corona-Zeiten Hausarbeit und Kinderbetreuung verändert haben. In 60% der Beziehungen übernehmen die Frauen überwiegend oder sogar vollständig die Arbeit. Sie kochen, waschen Wäsche, putzen und tun, was sonst noch so anfällt. Und wie ist die Aufgabenverteilung zu Weihnachten? Wer kocht da? Wer schmückt den Tannenbaum, falls Corona uns nicht auch noch Weihnachten kaputt macht? Unsere Kanzlerin hat gesagt, dass, wenn wir jetzt alle zusammenhalten, dass wir dann ein schönes Weihnachten kriegen im Kreise unserer Liebsten, meinte Lola Randl in der Süddeutschen Zeitung. Dazu gehört aber jetzt heftigste Disziplin und Abschottung mit Schmerzen. Wenn keine Scharen von Kindern mit bunten Laternen und leuchtenden Augen durch dunkle Straßen ziehen und St. Martinslieder singen, wie Malte Lehming im Tagesspiegel beklagte. Wenn vor Kirchen kein Feuer entzündet wird und weder Glühwein noch Gänsebraten die Runde machen. Und wenn wir keine Unterhaltungsstätten mehr aufsuchen dürfen, egal welche. Warum die Gleichbehandlung von Bordellen und Bühnen ebenso absichtslos wie naheliegend ist, versuchte die Frankfurter Allgemeine zu erklären mit beeindruckender Nähe zwischen gehobener Kultur und anziehendem Körper. In den Marketingstrategien klassischer Musik kann man ohnehin seit längerem beobachten, dass ausübende Künstler, Männer wie Frauen, die offene Sexualisierung, wie im Pop längst üblich, nicht mehr scheuen, also ihren Körper als Kaufanreiz einsetzen, schrieb Jan Brachmann. Die Fotostrecke zum Russian Album der Deutschen Grammophon zeigte Annane Trepko 2006 liegend in einem prall gepolsterten Löwenfüßchensessel, die Lider geschlossen, den Mund halb offen, den Körper spannungsreich in den Sitz gedrückt. So neu ist das gar nicht. Konkurrenz gab es da schon immer. Shakespeare musste nicht nur gegen die Prostituierten anspielen, die unter seinen Zuschauern auf Kundenfang gingen, sondern auch gegen die blutigen Sportvergnügen von Hahnenkämpfen und Bärenhatzen in unmittelbarer Nachbarschaft, erinnerte Michael Stallknecht in der Neuen Zürcher. Und die Hahnenkämpfe und Bärenhatzen heißen heute Wahlkampf. Was geschieht mit Trump, sobald er aus dem Schutz des Weißen Hauses heraustritt? Fragte die Tageszeitung Die Welt. Ich gehe davon aus, dass er strafrechtlich verfolgt werden wird, antwortete der amerikanische Schriftsteller Paul Auster. Vor den New Yorker Gerichten sind mehrere Verfahren gegen ihn anhängig. Kann sein, dass er im Gefängnis landet. Da kann er nur noch beten. Er hat auf mich einen tiefen Eindruck gemacht in seiner Warmherzigkeit, seiner Authentizität und seiner tiefen Religiosität, beschrieb da ein Mann der Kirche, wie er den hoffentlich baldigen neuen Herrn im Weißen Haus, Joe Biden, bei persönlichen Begegnungen erlebt hat. Er ist zudem eher Pragmatiker als Ideologe. Sein freundlicher, offener Charakter macht vieles leichter, sagte in Christ und Welt, der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit, der Jesuit Godehard Brüntrup, der in den USA an verschiedenen Universitäten gelehrt hat. Biden ist groß geworden in einer katholischen Familie irischer Abstammung. Man spürt im Umgang mit ihm, dass er authentisch fromm ist. Für ihn ist der Glaube kein äußerliches Beiwerk. Er lebt ihn tagtäglich seit seiner Kindheit. Zuerst das Beten, dann das Essen.